Schönen guten Abend. Ich freue mich, hier heute Abend in Linz zu sein, bei Ihnen, in dieser schönen Halle, und dass wir über einige grundlegende Fragen nachdenken können. Wie schon angekündigt, heute geht es in erster Linie um die Frage, woher wir kommen, und morgen Abend in erster Linie um die Frage, wohin wir gehen. In Amerika lebte ein Indianerhäuptling, der dafür bekannt war, dass er immer sehr weise Antworten gab. Und eines Tages waren die Indianer zusammengekommen und der Häuptling mit seinen Getreuen. Und am Ende dieser Versammlung fragt einer der Indianerbrüder: Großer roter Bruder, wie wird wohl der kommende Winter werden? Nun, der Häuptling war ein weiser Mann und überlegte, was er sagen sollte. Und er dachte bei sich selbst: Wenn ich sage, der Winter wird sehr mild werden, du kennst deine Indianerbrüder, die sind faul, dann werden sie keinen Halt sammeln. Also werde ich sagen, der Winter wird sehr kalt werden. Und so sagt er dann auch. Und nun beobachtete er den herannahenden Winter und er stellte fest, dass der außergewöhnlich mild wohl ausfallen würde. Jetzt bekam er Sorge mit seiner Vorhersage. Was kann ich tun, dachte er. Und er nahm sein Pferd und ritt zur nächsten meteorologischen Station, wo die weißen Wissenschaftler arbeiten, und fragte dort, wie wird der kommende Winter werden? Da sagte der leitende weiße Wissenschaftler: Kein Problem. Der kommende Winter wird sehr, sehr kalt werden. Er wird auch außerdem sehr lange andauern. Und da staunte der Häuptling und dachte: Ja, ihr habt hier alle diese Satelliten und die Messgeräte und Computer, und dann habt ihr das so mit Hilfe eurer Wissenschaft herausbekommen. Da sagt der weiße Wissenschaftler: Nein, viel einfacher. Wir haben die Indianer beobachtet. Und die sammeln Holz wie die Verrückten. Da hatte er seine eigene Information wieder zurück. Nun, das wird uns nicht viel helfen. Wir brauchen Information von außen. Heute ist das Thema grundlegend abhängig von der Information. Und wir werden eine ganze Reihe von Dingen hören, die wir sicher noch nie so gehört haben, die ganz neu sind. Wir leben ja im Darwin-Jahr, wo alle Welt glaubt, wir seien aus einem Zufallsprozess entstanden. Ist ja ganz merkwürdig, dass man sowas glauben kann, aber das tun eben halt viele Leute, und wir wollen dieser Sache ein wenig nachgehen und das Ganze prüfen. Zunächst ein Hinweis noch von meiner Homepage, www.meinname.bernagitt.de. Da kann man ganze Bücher runterladen, aber auch Aufsätze zu verschiedenen Themen. Auch das, was ich heute sagen werde, kann man dort im wesentlichen Inhalt runterladen unter Herkunft des Lebens, wenn Sie dort reingehen. Auch Traktate in vielen, vielen Sprachen können Sie dort runterladen. Ich komme aus Braunschweig. Die Frage ist, wo liegt das? Das muss man erst ein bisschen erklären. Ein Freund von mir hat 5 Punkte vom Rande Europas genommen und die Koordinaten in einen Computer eingegeben und dann den Mittelpunkt errechnen lassen. Und das war doch sehr überraschend, dass dann Braunschweig rauskam, wo ich herkomme, und zwar genau der Kohlmarkt von Braunschweig. Nun, ich gebe zu, wenn man die Punkte ein wenig anders wählt, dann kann man auch hinkriegen, dass irgendwelche anderen Orte auch im Mittelpunkt von Europa liegen. So viel zu meinem Herkommen. Worüber wir heute reden werden, das sind 7 Punkte. Zunächst Grundlegendes in den Naturwissenschaften, dann einige Aussagen über Naturgesetze. Dann schauen wir uns Systeme an, die auf Information basieren. Dann suchen wir eine wissenschaftliche Definition für Information. Und dann werden wir kennenlernen die Naturgesetze der Information, die sehr neu sind. Dann schauen wir uns die Informationen in biologischen Systemen an. Und dann kommen wir endlich zu 7 Schlussfolgerungen, von denen Sie sehen werden, dass sie sehr weitreichend sind. Ich werde also in den ersten 6 Punkten überhaupt nichts zur Herkunft des Lebens sagen. Denken Sie also nicht auf dem Wege, ich habe es vergessen. Wir brauchen nur eine ganze Menge Vorarbeit, um die Schlussfolgerungen, die wir dann ziehen, mit besserer Gründlichkeit tun zu können. Kommen wir zum ersten Teil, Grundlagen in den Naturwissenschaften. Die Naturwissenschaften haben 2 Aufgaben, nämlich die Suche nach neuen Erkenntnissen. Dazu gehört auch das Aufspüren von Naturgesetzen, die Verbesserung von wissenschaftlichen Modellen und Theorien. Aber auch, weil wir Menschen irrtumsfähig sind, auch die Beseitigung von Irrtümern. Und das nimmt einen sehr großen Raum ein und wir werden heute auch einen großen Irrtum oder sogar einige beseitigen. Im 1. Timotheusbrief im Neuen Testament, Kapitel 2, Vers 4, da lesen wir: Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nun, wenn Gott das will, dann wird er uns auch die nötigen Werkzeuge geben, um die Wahrheit zu erkennen, aber auch um Irrtümer zu entlarven. Nun, die beiden effektivsten Werkzeuge, die es gibt, sind die Bibel und die Naturgesetze. Beide sind unveränderlich in der Zeit, also immer gültig. Schauen wir uns ein paar Beispiele an von Irrtümern. Hier eine Gleichung aus der Mathematik. X plus y in Klammern zum Quadrat ergibt x Quadrat plus y Quadrat. Und Sie sehen, das ist falsch. Nach einem Gesetz der Mathematik muss es heißen x Quadrat plus 2xy plus y Quadrat. Das ist also sehr einfach zu durchschauen. Das war nicht so schwer. Ein bisschen schwieriger sieht es hier schon aus. Auf einer Wasserrinne läuft Wasser hoch und dann fällt das als Wasserfall wieder runter und dann steigt das Wasser wieder auf. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Na, Sie sind nicht davon überzeugt, was? Haben Sie noch nie gesehen? Aber das wäre noch nicht verbindlich. Es könnte ja sein, dass vielleicht in Australien oder sonst irgendwo sowas funktioniert. Aber ich kann Ihnen sagen, es funktioniert nirgendwo. Und zwar deswegen nicht, weil es ein Naturgesetz gibt, den Energiesatz der Physik, der sowas prinzipiell nicht erlaubt. Also damit ist ein solcher Prozess ein unmöglicher Prozess. Hier sehen wir eine Gleichung aus der Chemie. NaOH, also Natronlauge plus Salzsäure, ergibt NaCl plus H3O. Das ist auch falsch. Nach einem Gesetz der Stöchiometrie, also eines chemischen Gesetzes, muss es heißen H2O. Und jetzt lernen wir noch eine weitere Fragestellung kennen, eine Fragestellung der Biologie. Und da wird gesagt, der Mensch evolvierte in einem langen Prozess der Evolution. Unsere Frage ist, gibt es wohl ein Naturgesetz, das hierbei verletzt wird? Wenn ein Naturgesetz hierzu Nein sagt, dann ist das ein unmöglicher Prozess. Und das wollen wir jetzt im Folgenden einmal prüfen. Für die Herkunft des Menschen gibt es nur zwei Ideen. Entweder wir stammen aus einem langen Prozess der Evolution, der aus der Sicht dieser Leute Millionen von Jahren gedauert hat, oder aber am Anfang stand ein fertiges Paar, ein Menschenpaar, das ein genialer Schöpfer gemacht hat. Eins kann nur richtig sein, eine Kombination dieser beiden Dinge ist nicht möglich. Jetzt müssen wir die richtige Lösung herausfinden. Und diese Aufgabe wollen wir uns heute Abend stellen. Es sind zwei prinzipiell zu unterscheidende Auffassungen möglich. Entweder sagen wir, Evolution ist generell nicht widerlegbar, weil es eine philosophische Idee ist, die mit Wissenschaft gar nichts zu tun hat. Oder aber wir sagen, es ist widerlegbar, diese Theorie. Und das sagen ja auch die Evolutionstheoretiker. Sie sehen ihre Idee als eine wissenschaftliche Erkenntnis an. Wenn das so ist, dann können wir auch mit wissenschaftlichen Methoden herangehen, um diese Theorie zu bestätigen oder zu widerlegen. Das wollen wir heute Abend tun. Wir kommen schon zum zweiten Teil und ich möchte einige Aussagen nennen über Naturgesetze, ganz generell. Wenn wir bekannte Systeme untersuchen, durch Beobachtung und durch Experiment, auf diese Weise finden wir dann die Naturgesetze. Wenn wir dann die Naturgesetze gefunden haben, dann können wir die Naturgesetze anwenden auf unbekannte Systeme. Und die Frage der Herkunft des Lebens ist zunächst für uns ein unbekanntes System, zu dem wir eine Lösung suchen. Das werden wir tun und am Ende werden wir dann Schlussfolgerungen ziehen. Das, was man in der Wissenschaft immer wieder tut. Auf diesem Bild sehen wir, es gibt zwei Stufen der wissenschaftlichen Erkenntnis. Die muss man deutlich unterscheiden. Ich habe darum eine dicke rote Linie hier gezeichnet. Unterhalb der roten Linie befinden sich Modelle, Spekulationen, Hypothesen und Theorien. Und wir können sagen, alle diese Arten der Erkenntnis sind von Menschen erfunden, man kann das namentlich dann belegen, und sie sind auch von Menschen formuliert. Deutlich davon abgehoben sind die Naturgesetze. Die Naturgesetze sind von ganz anderer Art. Der Schöpfer hat sie erfunden, kein Physiker hat jemals ein Naturgesetz erfunden, und sie sind von Menschen formuliert worden. Also das ist unsere Aufgabe, sie zu finden und dann die Formulierungen dazu zu finden. Wenn wir uns in unserer Welt umschauen, dann haben wir drei prinzipielle Bereiche, die wir zu unterscheiden haben: Materie, Information und Leben. Wenn wir die Naturgesetze in diesen drei Bereichen kennen, dann sind wir gut informiert über diese Bereiche. Die Naturgesetze der Materie sind uns bekannt aus der Physik und aus der Chemie. Die Naturgesetze der Information sind ganz neu, aber Sie werden sie heute kennenlernen. Und die Naturgesetze des Lebens sind noch weitgehend unbekannt. Wir kennen bisher nur ein einziges Naturgesetz über das Leben. Und dieses eine Naturgesetz über das Leben heißt: Leben kann nur von Leben kommen. Es gibt keine andere Möglichkeit, wie Leben zustande kommt. Es gibt aber weitere Naturgesetze natürlich über das Leben. Es sind etliche junge Leute hier, vielleicht nehmen Sie das als Herausforderung, die Naturgesetze des Lebens zu finden. Wenn man ein Naturgesetz formulieren will, dann brauchen wir eine geeignete Größe, die geeignet ist, um ein Naturgesetz zu formulieren. Das ist die eigentliche Kunst, ein Naturgesetz zu finden. Welche Größe erlaubt es, ein solches Gesetz zu beschreiben, zu formulieren? In der Physik haben wir 7 Basiseinheiten: Masse, Länge, Stromstärke, Temperatur, Stoffmenge, Lichtstärke und Zeit. Und alle physikalischen Größen, die wir kennen, Spannung und Widerstand und alle Dinge, lassen sich beschreiben durch Kombinationen dieser 7 Basiseinheiten. Information, worüber wir jetzt noch reden werden, lässt sich mit Hilfe dieser Größen nicht darstellen. Daran wird deutlich, Information ist keine physikalische Größe, Information ist eine nicht materielle Größe, die wir gleich noch sehen werden. Ich will mal ein Beispiel zeigen. Wir nehmen einmal 3 Einheiten, die wir willkürlich herausgreifen, Meter, Kilogramm und Sekunde, und lassen 4 Exponenten zu. Dann sind 64 Kombinationen solcher Größen möglich, die zu 9 Einheiten führen. Ich wähle einmal nur 24 aus und jetzt sehen wir solche Größen. Man kann also ganz willkürlich das kombinieren, wie zum Beispiel Kilogramm dividiert durch Meterquadrat und durch Sekundenquadrat. Was das bedeutet, was das ist, sei erstmal dahingestellt, aber zunächst mal rein theoretisch können wir eine solche Größe zunächst mal definieren. Die meisten dieser Größen haben keine Bedeutung, das sind einfach zufällige Kombinationen, die wir einfach erstellen können. Und ich zeige jetzt noch einmal diese Größen, wobei ich 2 dieser Größen farbig markiert habe. Und diese hier haben eine große Bedeutung, nämlich Kilogramm mal Meter durch Sekunde ist die Einheit des Impulses und Kilogramm mal Meterquadrat durch Sekundenquadrat ist die Einheit der Energie. Weil wir Energie so deutlich definieren können, kann man auch ein Naturgesetz formulieren mit Hilfe dieser Größe, die hier angezeigt ist. Man kann für diese Größe auch schreiben ein Newtonmeter, ein Joule oder eine Wattsekunde. Es sind grundsätzlich 2 Arten von Naturgesetzen zu unterscheiden. Einmal für materielle Größen, also für Energie und Kraft und all die Größen, die wir vom Physikunterricht kennen. Aber es gibt in unserer Welt auch nicht materielle Größen, wie zum Beispiel Information und Bewusstsein. Und auch dafür gibt es Naturgesetze. Aber man muss das deutlich unterscheiden, dass es 2 Arten sind. Aus der Sicht der praktischen Anwendung ist es effektiv, unterschiedliche Formulierungen desselben Naturgesetzes zu verwenden. Zum Beispiel haben wir ein Naturgesetz A und dann können wir drei verschiedene Formulierungen machen, wie ich das hier gemacht habe, für den Energiesatz der Physik, der zum Beispiel so lautet: In einem abgeschlossenen System kann die Summe der Energien weder zu noch abnehmen. Oder die Energie ist konstant. Oder wenn wir es nach der Zeit ableiten, dann ist das dE nach dt gleich 0. Das wären also drei unterschiedliche Formulierungen, die aber vom Inhalt her völlig gleichwertig sind. Der Energiesatz wird in vielen Fällen gebraucht, um physikalische Aufgaben zu lösen. Zum Beispiel, wenn man wissen will, mit welch einer Geschwindigkeit dieses Brett auf der Walze schwingt, dann macht man das mit Hilfe des Energiesatzes. Ich zeige nun mal so ein paar Formeln, wie man das macht. Man leitet das dann die Gleichung ab nach der Zeit und findet dann eine Gleichung, und unten sehen wir dann die Differentialgleichung, die uns die Schwingung dieses Systems bestimmt. Wenn man dann noch die geometrischen Teile dazu nimmt, hat man die Geschwindigkeit, mit der das Brett sich da auf der Walze bewegt. Nur so viel als Hinweis, dass man das so geschickt dann solche Aufgaben lösen kann. Aus einem erkannten allgemeinen Naturgesetz lassen sich häufig auch speziellere Naturgesetze ableiten, sodass man einige weitere Formulierungen gewinnt. Aus diesem Grunde kann man nicht sagen, wie viele Naturgesetze es gibt. Hier zum Beispiel haben wir ein Naturgesetz A und wir können einige spezifischere Naturgesetze ableiten, A1, A2 und A3, wie zum Beispiel bei den Maxwellschen Gleichungen aus der Physik. Daraus lässt sich in vereinfachter Form das Induktionsgesetz ableiten, das Coulomb-Gesetz und das Ohmsche Gesetz. Das sind einfach nur Formulierungen. Diese Formulierungen auf der rechten Seite sind einfacher und sind schon für spezielle Aufgaben zugeschnitten. Nur noch einige allgemeingültige Aussagen über Naturgesetze. Wir sehen, das ist nicht schwer. Naturgesetze sind präzise Aussagen, die auf Entdeckungen durch Beobachtung und Experiment beruhen und die beliebig oft reproduziert werden können, aber nie widerlegt wurden. Also ein Naturgesetz, ein wirkliches, ein echtes Naturgesetz, kann man nicht widerlegen, weil es immer zutrifft, mit absoluter Sicherheit. Die Naturgesetze sind überall gültig, sogar im ganzen Universum. Als man zum ersten Mal zum Mond flog, da wusste man nicht ganz genau, ob wirklich auch die Naturgesetze auf dem Mond gültig sind, die man hier auf der Erde entdeckt hatte. Aber es stellte sich heraus, dass auch auf dem Mond dieselben Naturgesetze gültig sind. Heute sind wir ganz gewiss, im ganzen Universum gelten dieselben Naturgesetze, die wir hier finden. Sie sind unveränderlich in der Zeit, das ist auch sehr wichtig. Wenn wir zum Beispiel über die Donaubrücke fahren, die eine bestimmte Tragfähigkeit hat, und wenn sich die Naturgesetze ändern würden, dann würde sich ja auch die Tragfähigkeit der Brücke ändern. Das heißt, man müsste dann immer zunächst mal an einer roten Ampel stehen bleiben vor der Brücke und kurz die Nachrichten hören, wie heute die Naturgesetze eingestellt sind, um dann zu sehen, ob man jetzt gerade rüberfahren kann über die Brücke oder ob man noch 3 Stunden warten muss. Das hat der Schöpfer sehr weise eingerichtet. Die Naturgesetze sind unveränderlich in der Zeit. Sie sind auch sehr einfach. Nur fragen sich natürlich, warum studieren die Leute so lange an der Technischen Hochschule, um das zu lernen? Sind die Studenten so faul? Nein, daran liegt es nicht. Es liegt daran, nicht an der Komplexität der Naturgesetze, sondern es liegt an den Anwendungen, die oft sehr aufwendig und umfangreich sind. Die Naturgesetze kennen keine Ausnahme, das ist sehr wichtig. Darum können wir sie immer anwenden. Auf völlig unbekannte Systeme, die wir gar nicht kennen, auch da sind dann die Naturgesetze gültig. Dies ist ein sehr, sehr wichtiger Satz, dass sie keine Ausnahme kennen. Und noch etwas, die Naturgesetze haben erlaubenden und verbietenden Charakter. Aber das hat eine sehr, sehr scharfe Wirkung. Was ein Naturgesetz erlaubt, das kann man alles tun. Wir könnten zum Beispiel einen Fluss herstellen, indem man ständig dort Coca-Cola reinschüttet. Kein Naturgesetz hätte etwas dagegen. Aber eine Maschine zu bauen, die ohne Energiezufuhr ständig läuft, sowas nennt man ein Perpetuum mobile, das wäre unmöglich. Also von den Naturgesetzen her verboten. Wenn ein Naturgesetz einen Vorgang verbietet, dann gibt es prinzipiell keine Möglichkeit, so etwas zu realisieren. Bei der Aufdeckung falscher Ideen und Lehren spielt der verbietende Charakter der Naturgesetze eine besondere Rolle. Wir werden heute einiges kennenlernen, was Naturgesetze verbieten. Und dann halten wir fest, dass die Naturgesetze in dieser Weise eine ganz absolute Aussage treffen. Hier nochmal das Beispiel mit der Wasserrinne. Und hier können wir sagen, es gibt ein Naturgesetz, das diesen Vorgang strikt verbietet. Den werden wir also nirgendwo sehen. Davon gibt es keine einzige Ausnahme. Alles in dieser Welt richtet sich nach diesen Naturgesetzen. Hier sehen wir eine andere Maschine, ein sogenanntes Perpetuum mobile, von dem der Erfinder glaubte, dass es ständig ohne Energiezufuhr laufen kann, aber das gibt es nicht. Die Leute haben sehr viel Zeit und Energie hineingesteckt, um sowas zu erfinden, aber niemals ist eine Maschine wirklich gebaut worden, die dann auch läuft. Die gibt es alle nur auf dem Papier, nur in der Idee. Die Naturgesetze ermöglichen uns schon im Voraus zu sagen, ob ein gedachter Vorgang in der realen Welt möglich ist oder nicht. Ich komme jetzt zum dritten Teil und zeige einige Systeme, die mit Information arbeiten. Oder noch präziser gesagt, Systeme, die nur deswegen, weil sie Informationen enthalten, überhaupt arbeiten können. Wir sehen hier eine Laufmaschine, die hat 6 Beine. Und diese Maschine kann auf einer ebenen Fläche spazieren gehen und kann auch in eine Treppe hochgehen und wieder runterkommen. Warum kann die Maschine das? Nun, erstens, weil sie Beine hat. Aber noch wichtiger ist der Computer, der dort eingebaut ist. Und auf dem Computer läuft ein sehr geniales Programm, das die Beine steuert, damit das möglich ist. Jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment. Wir stellen dieses komplette System auf eine sehr hochgenaue Waage und wägen das ganze System, einschließlich Computer, einschließlich Programm. Und dann löschen wir das Programm und wägen die ganze Sache noch einmal. Jetzt ist die Frage, wird jetzt die Anzeige auf der Waage beim zweiten Wägen kleiner sein, gleich sein oder sogar größer? Was meinen Sie? Gleich. Hervorragend. Ich glaube, Sie sind alle hier exzellente Informatiker. Genau richtig. Die Anzeige wird gleich bleiben, aber daraus können wir etwas sehr Wesentliches schließen, was wir nachher noch unbedingt benötigen werden. Information, sehen wir, ist eine nicht materielle Größe, die keine Masse hat. Information wiegt nichts. Wir brauchen zwar Informationen, um es auf Materie zu speichern, aber dennoch ist es keine materielle Größe. Hier sehen wir eine biologische Laufmaschine, die hat auch 6 Beine und dann natürlich auch ein Programm, um laufen zu können. Und wenn wir hier das Programm löschen würden, wie bei der mechanischen Laufmaschine, dann könnte diese Stabheuschrecke nicht mehr gehen. Ich weiß nur nicht, wo der Knopf zum Löschen ist. Warum ist Information eine nicht materielle Größe? Nun, weil Information eine Idee ist. Sie ist masselos und eben darum keine Eigenschaft der Materie. Information, sagen wir, ist nicht korreliert mit der Materie, also es gibt keine Verknüpfung mit der Materie. Wir haben eben schon diese 7 Basiseinheiten kennengelernt und alle physikalischen Größen sind darstellbar durch Kombinationen dieser Grundgrößen, aber Information lässt sich nicht auf diese Weise darstellen. Wir sind also ganz gewiss jetzt, Information ist eine nicht materielle Größe. Das ist sehr wichtig, weil wir das später noch gebrauchen werden. Hier auf diesem Bild sehen wir eine Ameise mit einem Microchip. Und das Microchip repräsentiert Materie plus Information. Vielleicht muss man die Ameise noch etwas trainieren, damit sie dann die nächste Computergeneration zusammenbauen kann. Die Ameise repräsentiert alle 3 Größen, die wir schon kennengelernt haben, nämlich Materie plus Information plus Leben. Was Leben wirklich ist, kann heute kein Naturwissenschaftler, kein Biologe niemand kann uns das erklären. Uns fehlt die geeignete Größe zur Definition von Leben. Das ist das Problem. Auf diesem Bild sehen wir meinen Lieblingsvogel, das ist der Goldregenpfeifer. Und den wollen wir natürlich auch mal als kleinen Vogel sehen. Das ist ein ganz niedliches Kerlchen, wie wir hier sehen. Alle diese Goldregenpfeifer schlüpfen in Alaska aus dem Ei, wie wir es hier sehen. Und sie sind alle dort geboren. Aber im Winter wird es dort sehr, sehr kalt. Und dann nehmen sie Gleis aus. Wohin geht's? Nach Hawaii. Vielleicht sollten wir das auch tun, wenn es hier kalt wird. Da ist nämlich alle Zeit schön, auch im Januar ist dort ein mildes Klima, man kann jeden Tag baden gehen. Nur gibt es ein Problem, die Entfernung bis zu den Hawaii-Inseln, das sind 4.500 Kilometer. Das heißt, der Vogel muss in einem Non-Stop-Flug, das sind 88 Stunden oder 3.5 Tage, diese Strecke zurücklegen. Nun kann der Vogel nicht schwimmen, das heißt, er kann also keine Pause machen. Er muss durchgehend fliegen. Er muss außerdem sehr präzise fliegen, denn auf Bogen Minuten genau muss er die Inseln treffen. Wenn er die Inseln nicht trifft, ist das der sichere Tod. Denn weitere 1000 Kilometer kommt keine Insel mehr. Nur große Wasserfläche. Das wäre der sichere Tod. Er braucht also einen Autopiloten, der ihn ganz sicher dorthin führt. Und Sie sehen schon, durch Mutation oder Selektion und alles, was man sich da vorstellt an Evolutionsmechanismen, ist das nicht zu erklären. Der Vogel muss von Anfang an, die erste Generation muss komplett fertig sein, ausgerüstet mit einem Autopiloten, der gleich funktioniert und ihn zielsicher in Hawaii anbringt. Schauen wir uns einmal die Energiekalkulation dieses Vogels an. Er wiegt etwa 200 Gramm im Mittel, wenn er abfliegt. Er hat sich 70 Gramm Fett angefressen, diese Menge hier, das sind 70 Gramm. Und man weiß von diesem Vogel, dass er pro Stunde seines Fluges 0,6% seines Eigengewichtes verbraucht an Treibstoff. Er hat 70 Gramm zur Verfügung für 4.500 Kilometer. Na, jetzt können wir mal rechnen. Das habe ich mal gemacht auf einem Computer, das Ganze nachgerechnet. Und wir sehen, dann fliegt er nach einer solchen Kurve. Es ist ja so, der Vogel wird ja von Stunde zu Stunde etwas leichter, sodass er in den Folgestunden immer ein klein wenig weniger Energie braucht als beim Start. Wenn man das ausrechnet, dann kommt man zu einem schockierenden Ergebnis, nämlich nach 72 Stunden ist das Fett alle. Und das bedeutet, der Vogel stürzt ab in den Pazifik, da er nicht schwimmen kann, stirbt er. Und das wäre das Ende aller Goldregenpfeifer. Aber glücklicherweise gibt es noch die schönen Vögel, diese Goldregenpfeifer, weil er eine sehr wichtige Information von seinem Schöpfer mitbekommen hat, nämlich, du mein lieber Goldregenpfeifer, fliege niemals alleine, sondern in Gemeinschaft und dann in Keilformation. Und wenn ihr im Keil fliegt, dann werdet ihr sicher das Ziel erreichen. Dann spart man nämlich 23% Energie ein, im Mittel für all die Vögel. Und wenn man das nochmal neu rechnet, dann kommt diese Kurve heraus und wir sehen, wenn der Vogel in Hawaii ankommt, hat er noch 6,8 Gramm Fett übrig. Die wird er benötigen für den Fall, dass er Gegenwind hat. Dann wird er das gebrauchen. Aber normalerweise kommt er gut durch. Und er landet dann zunächst mal am Strand von Waikiki und begrüßt die Kurgäste und sagt, wir sind auch schon da. Und er muss am ersten Tag gar nicht auf Futtersuche gehen. Wir sehen, das Ganze ist also sehr präzise kalkuliert. Der Vogel kann also nicht ausprobieren, ob es mit 60 Gramm auch funktioniert. Das wäre der sichere Tod. Das heißt, gleich die erste Generation der Goldregenpfeifer muss die richtige Fettmenge sich anfressen. Es muss auf Anhieb funktionieren. Jeglicher Evolutionsgedanke an diesem Beispiel, wie wir es hier sehen, scheitert schon gleich von Anfang an. Bei diesem Bild sehen wir zwei Flamingos, die einen wunderbaren Flug dort haben. Sie haben sehr große Schwingen und wir können uns vorstellen, wenn sie die Schwingen auf und ab bewegen, das ist ja eine große Masse, dann geht der Vogel, der Körper des Vogels auf und ab. Tut aber nicht. Weil der Vogel eine Sonderkonstruktion hat, die so gemacht ist, so genial, dass der Schwerpunkt des Vogels ständig auf gleicher Höhe bleibt. Wenn der Schwerpunkt auf gleicher Höhe bleibt, dann verliert der Vogel keine Energie, um sich dann wieder anheben zu müssen. Das ist unvorstellbar genial durchdacht. Bei diesem V sehen wir schöne Ornamente auf den Federn und das beruht auch auf Information. Das sind vollständig informationsgesteuerte Vorgänge. Auch bei den Flamingos, die Flugkonstruktion beruht auf Information. Hier sehen wir einen Pelikan, der hat zum Frühstück sich einen Fisch gefangen, aber offensichtlich hat er noch nicht so einen ganz starken Hunger, sodass er mit dem Fisch noch ein wenig spielt. Er schleudert in die Luft und dann fliegt er hinterher. Und da muss er sehr präzise fliegen können. Er muss ständig sehen, in welcher Position der Fisch sich in der Luft gerade befindet. Dann muss er hinterher fliegen, muss entsprechend die Flugbewegung machen. Und er hat in seinem Gehirn ein sehr komplexes Programm, das diesen Flug erlaubt. Das ist sehr, sehr komplex, das Programm, sehr genial gemacht. Sowas kann sich nicht durch Mutationen und Selektionen irgendwie erfinden. Auch das muss auf Anhieb funktionieren, sonst kann der Vogel gar nicht fliegen. Diese schönen Enten haben ein buntes Gefieder und auch dieses Gefieder beruht auf Information, die genetisch festgelegt ist. Diese Vögel haben lange Hälse. Warum? Weil sie ein Programm dafür haben. Wenn wir auch ein solches Programm hätten, dann könnten wir nicht über den Vordermann hinwegsehen. Es sei denn, unsere Hälse wären noch länger als der Hals des Vordermanns. Hier ist das so, wir sehen, alles beruht auf Information. Auch dieser Vogel mit seinem Gefieder ist vollkommen informationsgesteuert. Dieser hat ein anderes Programm, andere Informationen und darum auch ein andersfarbiges Gefieder. Und dieses Insekt, was wir hier sehen, sieht aus wie ein Blatt, ist so geformt und hat sogar die Rippen eines Blattes. Und auch das beruht auf Informationen, die hier mitgegeben ist. Auch diese schöne Orchideenblüte hat eine bestimmte Form und Farbe. Auch das ist informationsgesteuert. Und wohl eines der komplexesten Informationsübertragungssysteme ist das, was wir hier sehen, nämlich die Embryonalentwicklung. Die gesamte Information des Menschen befindet sich in der befruchteten Eizelle und dann beginnt das zu wachsen. Von irgendeinem bestimmten Tag an fängt ein Herz an zu schlagen, das vorher noch gar nicht da war. Und das ist alles äußerst genial gemacht. Wir sehen, in allen Lebewesen finden wir Informationen in Hülle und Fülle. Würden wir die Information rausnehmen, wäre das der sichere Tod für die Lebewesen. Jetzt haben wir uns davon überzeugt, dass in all den Systemen Information drinsteckt. Jetzt suchen wir eine wissenschaftliche Definition für Information. Was ist eigentlich Information? Nun, es gibt viele Möglichkeiten, Information zu definieren. Das finden wir auch in verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten. Aber wir suchen eine ganz bestimmte, die es erlaubt, Naturgesetze zu formulieren. Der amerikanische Mathematiker Norbert Wiener hat darüber auch nachgedacht und hat uns gesagt, Information ist Information. Nun, da hat er recht. Das ist so. Und hat auch noch gesagt, weder Materie noch Energie. Hat er auch recht. Das haben wir auch schon herausgefunden heute anhand der Laufmaschine, dass die Information nicht der Materie zugeschlagen werden kann. Er hat uns aber nicht gesagt, was nun Information ist. Und darum müssen wir das selber rauskriegen. Dazu zunächst mal dieses Bild. Ist das wohl Information, was wir hier sehen? Könnte sein, aber es kann auch nicht sein. Vielleicht ist das einfach auch nur ein Tapetenmuster in den ägyptischen Gräbern oder auf den Obelisken. Nun, als man diesen Stein von Rosetta fand, auf dem wir drei Sprachen vorfinden, unten die in Griechisch und oben die hieroglyphische Schreibweise, da hat man angenommen, dass der Inhalt in den drei Sprachen gleich ist. Da man Griechisch konnte, war es möglich, die Hieroglyphen zu übersetzen. Heute ist das kein Problem, jetzt haben wir das verstanden und können in einem Computer einen deutschen Text eingeben, so hat ein Programmierer ein Programm geschrieben, sodass wir auf diese Weise das übersetzen können in Hieroglyphensprache. Das heißt, wir sind jetzt sicher, es handelt sich wirklich um Information. Eine Definition in den Naturwissenschaften muss präzise und sehr klar sein, Sie muss exakt und eindeutig abgegrenzt sein, sodass nur die definierten Subjekte enthalten sind und alles Sonstige ausgeschlossen wird. Also eine gute Definition hat eine präzise Abgrenzung zu anderen Dingen, die nicht Information sind. Wir verwenden in der Wissenschaft oft dieselben Begriffe, die wir auch in der Umgangssprache verwenden, aber in der Wissenschaft muss das dann sehr viel stärker präzisiert werden. Wenn wir den Energiesatz der Physik beschreiben, dann müssen wir genau sagen, was Energie ist, und das ist Kraft mal Weg. Und das muss man noch weiter präzisieren, nämlich dass die Kraft auch längs des Weges zu rechnen ist. Und ähnlich müssen wir auch Information präzisieren, weil wir Information in der Umgangssprache in vielfältiger Weise verwenden. Und hier sehen wir die Definition für Information. Das sind 5 Ebenen. Auf der untersten Ebene haben wir die Statistik, das heißt, wenn wir ein Buch haben, könnten wir die Buchstaben zählen, wie oft ein A oder ein B vorkommt. Es ist also nicht eine so ergiebige Arbeit, das so durchzuzählen. Im Urlaub lieber wollen wir das doch lesen, was der Inhalt ist. Die Syntax gibt uns an, welche Grammatik verwendet wird und welche Zeichen. Und der Inhalt ist das Eigentliche, was wir ja lesen wollen. Wir haben aber vorhin bei all den biologischen Systemen gesehen, dass aufgrund der Information immer eine Handlung folgt. Und das nennen wir die Pragmatik, also die Handlung, die Tat, die aufgrund der Information dann folgt. Und es gibt noch ein weiteres Wort, das dazu zu nehmen ist, das werden Sie im Lexikon noch nicht finden. Das ist die Apobetik, ich habe das Wort selbst erfunden, weil zur Information noch die Zielvorgabe gehört, denn Information wird ja immer ausgesandt mit einem bestimmten Ziel. Und dieser Aspekt drückt sich aus in Apobetik. Und immer dann, wenn wir alle diese 5 Aspekte in einem unbekannten System vorfinden, dann sind wir gewiss, dass es sich wirklich um Information handelt. Auf diesem Bild sehen wir verschiedene Systeme, zum Beispiel hier unten einen Stern. Nun, ein Astronom würde sagen, ich nehme mein Teleskop und schaue mir den Stern an und informiere mich über seine Farbe und seine Größe und alle diese Dinge. Und das darf er auch tun, denn wenn er über Informationen spricht, dann meint er einfach so eine allgemeine umgangssprachliche Information. Wenn wir aber von Informationen sprechen, dann meinen wir immer das in diesem definierten Sinne, wie wir es eben genau festgelegt haben. Und dann gibt es Informationen nur in diesen Bereichen, die ich hier angezeigt habe. Ein Buch, eine Zeitung, die Hieroglyphen natürlich auch und das DNS-Molekül, das wir noch gleich kennenlernen werden. Es ist also immer möglich, in einem unbekannten System, das wir uns anschauen, dass wir herausfinden, ob es sich wirklich um Information handelt oder nicht. Das ist das Erste, was wir immer tun müssen, wenn wir ein unbekanntes System untersuchen. Auf diesem Bild sehen wir unsere lateinischen Buchstaben und auch unsere Ziffern. Dieses Bild hat ein schwedischer Fotograf hergestellt. Und zwar sind das Details auf Schmetterlingsflügeln. Er war 15 Jahre unterwegs in 30 verschiedenen Ländern, bis er das Alphabet zusammen hatte. Das ist meine teuerste Folie hier, wenn ich alle die Reisekosten damit einrechne. Die Frage ist jetzt, ob das wohl Information ist in dem Sinne, wie wir es definiert haben. Nun, das sind Ornamente, die so aussehen wie unsere Buchstaben, aber wir können dort das nicht übersetzen in irgendeine Bedeutung. Und darum ist es keine Information. Also das kann man immer deutlich sagen. Hier sehen wir die Maske von Tutanchamun. Man kann sich das ansehen und dann sagt man weiß, wie sie aussieht, man hat sich informiert darüber. Aber ist das Information in unserem Sinne mit diesen 5 Ebenen? Antwort nein, weil kein Code zu sehen ist. Der Name hingegen repräsentiert Information. Und noch ein anderes Beispiel, damit wir uns gut auskennen und das gut sortieren können, was Information ist und was nicht. Die Frage, ist das wohl Information, diese Hieroglyphen, die wir hier sehen? Sie meinen, ja, naja, könnte sein, ne? Aber wir sind noch nicht ganz gewiss. Wir wissen es erst genau, wenn wir es übersetzen können. Und das wollen wir einmal tun. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Wir sehen also, das lässt sich gut übersetzen. Damit sind wir gewiss, dieser Code repräsentiert Information. Vielleicht sollte man die ganze Bibel einmal nach diesem Code übersetzen. Dann hätten wir eine internationale Bibel. Diese Bibel könnten dann die Chinesen und die Österreicher und die Deutschen und die Russen und die Franzosen alle lesen. In ein und derselben Ausgabe. Jetzt lernen wir die Naturgesetze der Information kennen. Es sind nur vier, also das schaffen wir heute Abend noch. Sie sind auch sehr leicht. Das ist das Schöne, die Naturgesetze der Information kann man leicht verstehen. Ein wichtiger Hinweis noch, wenn ich jetzt von Information rede, meine ich immer Information in diesem definierten Sinne, wie wir das ja gesagt haben. Nun, erstes Naturgesetz, Information ist eine nicht materielle, fundamentale sogar, Größe und nicht eine Eigenschaft der Materie. Das haben wir schon mehrfach ausgedrückt und jetzt halten wir das als Naturgesetz fest. Zweite Aussage, irgendetwas Materielles, wie zum Beispiel physikalische oder chemische Prozesse, kann nichts Nicht-Materielles hervorbringen. Also die Materie ist nicht in der Lage, etwas Nicht-Materielles zu erzeugen. Das ist unsere Beobachtung. Wir haben noch nie ein anderes Beispiel erlebt, also können wir das als Naturgesetz festhalten. Und die dritte Aussage, Information kann nicht in statistischen Prozessen entstehen, und damit sind gemeint Zufallsprozesse, bei denen die Materie sich selbst überlassen ist. Da ist nie beobachtet worden, dass Information entsteht. Also halten wir es fest, wenn Information nicht in statistischen Prozessen entstehen kann, dann die Frage, wie dann? Und das sagt uns der vierte Satz, Information kann nur durch einen intelligenten Sender entstehen. Wir sehen, das sind sehr leichte Sätze, sehr verständliche auch. Das, was ich vorhin auch allgemein gesagt habe, dass die Naturgesetze sehr, sehr einfach sind. Wir werden sie anwenden gleich und wir werden sehen, dann wird es ein klein wenig schwieriger. Aber nicht so schwierig, dass wir es nicht verstehen können. Das können wir alles gut nachvollziehen. Noch ein kleiner Hinweis, was ist ein intelligenter Sender? Nun, der ist kreativ, er denkt selbstständig, er wirkt zielorientiert und ist auch mit einem eigenen Willen ausgestattet. Das ist ein intelligenter Sender. Wir haben vorhin gesagt, dass man von einem allgemeinen Naturgesetz auch ein paar speziellere ableiten kann. Und das wollen wir hier auch noch tun. Und zu dem Satz 4 können wir noch ableiten, jeder Code beruht auf der gegenseitigen Vereinbarung von Sender und Empfänger. Und hier sehen wir nochmal Sender und Empfänger. Und wir sehen auch, dass diese fünf Ebenen, die wir da genannt haben, auf beiden Seiten gültig sind, sowohl auf der Sender- als auch auf der Empfängerseite. Es gibt keine neue Information ohne einen intelligenten Sender. Wenn man ein Blatt Papier mit Informationen auf einen Kopierer legt, da muss man nicht sehr viel Intelligenz einsetzen, um eine Fotokopie zu machen. Das macht die Maschine. Und hier, was ich hier meine, ist neue Information, also ein neues Konzept, etwas ganz Neues. Dazu braucht man einen intelligenten Sender. Und noch etwas ist wichtig, jede Informationsübertragungskette kann zurückverfolgt werden bis zu einem intelligenten Sender. Also wenn wir unser Autoradio einschalten, bekommen wir Informationen aus dem Radio, aber dieses materielle Gebilde, dieses Radio, ist ja nicht die Quelle der Information, ist ein Werkzeug, was nötig ist. Auch nicht der Sendeturm ist nicht die Quelle, sondern wir können das zurückverfolgen bis zu einem intelligenten Sender, einem Mann oder eine Frau, die sich die Information ausgedacht haben und die jetzt hier nun gesendet wird. Im Allgemeinen ist es so, dass wir den Sender oder den Autor der Information nicht sehen können. So geht es uns ja beim Auto auch. Beim Fernsehen ist es noch ein bisschen anders. So, die Information ist die materielle, die nicht materielle Basis für alle technischen Systeme und, wie wir uns überzeugt haben, auch für alle biologischen Systeme. Und jetzt schauen wir uns nochmal ein paar biologische Systeme an. Und das wissen wir erst seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, dass die Information in den sogenannten DNS-Molekülen gespeichert ist. Das ist die höchste Informationsdichte, die wir kennen. Und das geschieht mit einem Code in 4 Buchstaben, Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Und mit Hilfe dieses 4 Buchstaben-Codes lässt sich alles darstellen, was dargestellt werden muss. Mit Hilfe dieser Buchstaben wird beschrieben, wie ein Herz konstruiert wird, wie ein Auge gebaut wird. Alle Details lassen sich in dieser Weise beschreiben. Und so ist das auch in allen Lebewesen ausgeführt. Hier sehen wir nochmal den genetischen Code mit den einzelnen Aminosäuren, die uns jetzt nicht so sehr interessieren, aber diese Codierung kennt man. Und hier nochmal die chemische Struktur eines DNS-Moleküls. Hier sehen wir, das sind diese 4 chemischen Buchstaben. Es ist die höchste Informationsdichte, die wir überhaupt kennen. Ich habe hier so ein Dia gezeichnet, auf dem die ganze Bibel einmal abfotografiert worden ist. Wir wissen, wie dick eine Bibel ist und wie viel da drin steht. Und wenn man das auf einem einzigen Dia unterbringt, dann ist das schon so klein geschrieben, dass das nur noch mit einem Mikroskop zu lesen ist. Aber wenn wir das vergleichen mit einem DNS-Molekül, dann können wir sagen, im DNS-Molekül ist die Information noch 7,7 Billionen Mal dichter gespeichert. Da haben wir mal eine Vorstellung von der ungeheuren Informationsdichte, die dort vorkommt. Ja, jetzt sind wir endlich so weit, dass wir unsere Schlussfolgerungen ziehen. Jetzt haben wir unseren Einführungskurs beendet und Sie haben alle tapfer mitgedacht, sodass wir jetzt all das, was wir gelernt haben, jetzt anwenden. Und zwar wollen wir jetzt 7 weitreichende Schlussfolgerungen ziehen. Die sind wirklich, wie Sie sehen werden, sehr, sehr weitreichend. Wir haben ja gelernt, dass Naturgesetze eine absolute Aussage treffen, also ohne Konjunktiv, nicht könnte, möglich oder wie. Ein Naturgesetz sagt ja oder nein, es gibt nichts anderes. Das ist die hohe Qualität der Aussage von Naturgesetzen. Und jetzt geht's los. Erste Schlussfolgerung. Weil der DNS-Code, den wir in allen Lebensformen finden, eindeutig innerhalb des Definitionsbereiches von Information liegt, können wir schließen, es muss einen Sender geben. Ja, wir sehen die Information, wir sehen zwar nicht den Sender, das ist ja nicht nötig, haben wir ja gesehen beim Autoradio. Aber weil wir Information sehen in kodierter Form, muss es dazu einen Sender geben. Das ist ein Muss, naturgesetzlich gesehen. Damit haben wir den Atheismus widerlegt. Wer also sagt, ich bin Atheist, der sollte ganz schnell diesen falschen Pfad verlassen. Er ist auf dem falschen Dampfer. Denn das kann man per Naturgesetz zeigen, dass da ein Sender sein muss. Ein absolutes Muss. Wir haben einige Fragen, die wir bezüglich des Senders haben und können jetzt die erste Aussage schon mal festhalten. Es muss einen Sender geben. Da sind wir uns einig. Das haben wir erkannt aus den Naturgesetzen, die wir vorhin genannt haben. Jetzt komme ich zur zweiten Aussage. Weil die Dichte und Komplexität der in den DNS entschlüsselten Information billionenfach größer ist als alle unsere gegenwärtige Technologie, können wir schließen, der Sender muss höchst intelligent sein. Die Frage ist natürlich, wie intelligent? Als ich an einer Universität über dieses Thema sprach, meldete sich bei dieser Folie eine Studentin. Und die war sehr pfiffig. Und sie sagte, ich weiß schon, was Sie sagen wollen, wenn Sie ständig da von einem Sender reden. Sie wollen doch sagen, es gibt einen Gott. Ich sage, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar, was haben Sie durch Schlussfolgerung gut herausbekommen. Es muss einen Gott geben, ja. Und dann sagt sie ja, meine eigentliche Frage ist eine ganz andere. Ich möchte von Ihnen wissen, sagt sie, woher weiß Gott das, wie man DNS-Moleküle programmiert? Wer hat ihm das beigebracht? Das war eine sehr gute Frage. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, ganz einfach, es gibt noch einen zweiten Gott und der ist etwas klüger als Gott. Und der hat Gott informiert. Ich nenne ihn mal den Übergott, weil er über Gott steht. Aber jetzt taucht ja sofort die Frage auf, wer hat den Übergott denn informiert? Na, dann nehmen wir noch einen dritten dazu, einen Über-Übergott. Und dieser Über-Übergott hat den Übergott informiert und der wiederum hat Gott informiert und Gott hat es ausgeführt. Aber wir sehen, da taucht gleich wieder eine neue Frage auf, wer hat denn den Über-Übergott informiert? Und wir sehen, diese Folge geht bis in alle Unendlichkeit weiter. Wir brauchen also bei dieser Denkweise unendlich viele Götter. Wenn wir aber so denken, können wir mal überlegen, was können wir von dem Letzten in dieser Reihe sagen? Mathematisch darf man das nicht so ausdrücken, ich tue das jetzt mal hier so vereinfacht. Was können wir von dem Allerletzten in dieser Reihe sagen? Nun, es wird ja jedes Mal Information dazukommen. Jeder weiß etwas mehr. Und wenn wir immer etwas dazu addieren, dann summiert sich das auf unendlich. Das heißt, der letzte Gott in dieser Reihe hat unendlich viel Information zur Verfügung. Er weiß alles. Wir können es auch so ausdrücken, der muss allwissend sein. In der Wissenschaft machen wir es so, wenn wir zwei Modelle haben, die gleichwertig sind in ihrer Aussage, dann entscheiden wir uns immer für die einfachere Variante. Was wäre hier das Einfachere? Das Einfachere wäre, wir nehmen an, es gibt überhaupt nur einen einzigen Gott. Aber dann, wenn wir das so sagen, dann muss dieser einzige Gott allwissend sein. Ja? Sehen Sie, das können wir alles durch Schlussfolgerung rauskriegen. Und dazu entscheiden wir uns, dafür entscheiden wir uns jetzt, und wir werden das später nochmal prüfen. Aber erstmal halten wir fest, dieser Sender, dieser Gott, muss allwissend sein. Und das haben wir herausgefunden durch die Naturgesetze der Information und durch Schlussfolgerung der Dinge, die wir dann schon bereits gefunden haben. Also wir können hinzunehmen bezüglich dieses Senders die zweite Aussage, der Sender muss allwissend sein oder unendlich in Intelligenz und Information. Aber wir sind ja noch nicht fertig, wir wollen noch mehr wissen über diesen Sender, über diesen Gott. Und so kommen wir jetzt zur dritten Schlussfolgerung. Weil der Sender die Information in die DNS-Moleküle geschrieben und die Biomaschinen konstruiert haben, muss die zum Verschlüsseln und Dekodieren der Informationen und zur Synthese aller erforderlichen Stoffe erforderlich sind und alle Konzepte in den ursprünglichen Lebensformen konstruiert haben muss, können wir schließen, der Sender muss sehr zielbewusst und extrem mächtig sein. Er braucht Macht dazu, Kraft, Power, um diese Dinge zu gestalten und zu machen. Ja, sogar um ein ganzes Universum zu machen. Und jetzt ist wieder die Frage, wer hat ihm diese Macht gegeben, dass er das ausführen kann? Jetzt kann man gleicherweise nochmal so denken wie bei der Information und sagen, nun gut, dann war ein zweiter Gott da, der hat mehr Macht und er hat ihm die Macht gegeben. Und jetzt werde ich das Ganze nicht nochmal durchbuchstabieren, sondern wir entscheiden, haben uns ja bereits entschieden für einen Gott, aber dann muss dieser eine zwangsläufig allmächtig sein. Sehen Sie, auch das können wir durch Schlussfolgerung herauskriegen. Halten wir fest, als vierte Aussage, der Sender muss allmächtig sein. Und ich habe noch eine vierte Schlussfolgerung schon hingeschrieben, der Sender muss auch ewig sein. Warum das? Der Sender muss ja, wie wir herausgefunden haben, alle Dinge wissen. Wenn er alle Dinge weiß, kennt er alle Dinge der Vergangenheit, die gewesen sind. Und auch alle Dinge der Gegenwart. Er kennt also unser Leben genau, wie es abgelaufen ist. Aber die Frage ist, weiß er auch, wie morgen unser Leben sein wird? Oder in 10 Jahren? Weiß er das auch? Da kriegen wir große Probleme, weil wir ja einen freien Willen haben und können doch völlig frei entscheiden, was wir tun wollen. Das macht unserem Gehirn Probleme. Ich will das mal deutlich machen an einem Beispiel. Am nächsten Montag werde ich, so Gott will, wieder zu Hause sein. Und wenn meine Frau dann zu mir sagt, geh doch mal in den Brötchenladen und hol doch mal, wir bekommen Gäste, bring doch mal 10 Brötchen mit. Nun gehe ich da in den Brötchenladen und da sehe ich, da gibt es Mohnbrötchen und weiße Semmelbrötchen und ich weiß nicht, was es da alles noch gibt. und jetzt will ich die dort kaufen. Und meine Frage ist, weiß wohl Gott heute schon, wie mein Brötchenkauf am kommenden Montag ausgehen wird? Ja oder nein? Ja, unbedingt. Wenn er allwissend ist, weiß er das. Aber jetzt schauen wir uns den Brötchenkauf einmal an. Ich gehe da morgens in den Laden, da ist eine Verkäuferin, und ich überlege noch so, was ich nehme, und dann sagt sie, ja, gucken Sie mal, heute gibt es die Mohnbrötchen im Dreierpack, etwas billiger. Ich sage, dann nehme ich die. Und dann nehme ich noch ein Roggenbrötchen. Ach, ich sehe gerade am Sonntag das noch, das nehme ich auch noch. Wird Gott daneben stehen und mir genau ins Ohr flüstern, welche Brötchen ich nehmen muss? Doch wohl nicht. Ich kaufe das so aus freien Stücken nach eigenem Wollen und die Verkäuferin ist auch noch mit dran beteiligt. Und dann weiß Gott das heute schon? War merkwürdig. Aber doch, auch wenn wir das nicht zusammenkriegen, was wir mit eigenem Willen, wirklich mit eigenem Willen beschließen und tun werden, das weiß Gott heute schon. Ja? Weil er wirklich alle Dinge weiß, denn es gibt für ihn keine Frage, auf die er antworten müsste, das weiß ich nicht. Das gibt es nicht. Er weiß alles. Darum weiß er die Zukunft auch, und zwar weiß er die Zukunft bis in alle Ewigkeit. Genau und präzise. Und alles, was in Ewigkeit frei entschieden wird, weiß er dennoch. Das heißt allwissend. Er weiß also alle Dinge der Vergangenheit und alle Dinge der Zukunft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das geht aber nur, wenn er selber, wie ist, ewig. Dann muss er selber ewig sein. Sehen Sie, jetzt haben wir uns aufgrund der Informationssätze sogar erarbeiten können, dass Gott sogar ewig sein muss. Wir sehen, die Schlussfolgerungen, das ist dann schon etwas Denkarbeit, aber haben wir alle geschafft. Da sind wir jetzt schon sehr froh, dass wir das alles herausgefunden haben. Jetzt machen wir weiter. Der Sender muss also aufgrund dieser Fähigkeit eine Person sein. Aufgrund dessen also ist damit die Esoterik, von denen ja so viele reden, wo man von einer kosmischen Energie spricht, widerlegt. Auch der Buddhismus, in dem man keinen persönlichen Gott kennt, ist damit widerlegt. Ja, so einfach geht das ganze Systeme. Wir haben ja vorhin gesagt, die Naturgesetze haben erlaubenden oder verbietenden Charakter. Das ist keine Frage der Diskussion, sondern eine Frage der Aussagen der Naturgesetze. Jetzt kommt noch eine Aussage, Nummer 4. Weil Information eine nicht materielle Größe ist, jetzt erinnern Sie daran, warum ich so einen großen Wert darauf gelegt habe, dass es nicht materiell ist, kann sie nicht aus einem materiellen Prozess stammen. Darum können wir schließen, der Sender muss mindestens eine nicht materielle Komponente haben, also Geist sein. Und jetzt machen wir zum allerersten Mal, achten Sie ganz genau darauf, zum allerersten Mal einen Schnitt, und wir vergleichen das, was wir naturwissenschaftlich herausgefunden haben, mit der Bibel. Und jetzt stellen wir fest, das stimmt wunderbar überein. Da links steht, es muss einen Sender geben. Und rechts sehen wir, was im Psalm 14, Vers 1 steht. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Man muss außergewöhnlich dumm sein nach den Aussagen der Bibel, wenn man sagt, es gibt keinen Gott. Das ist die höchste Potenz an Dummheit. Die Naturgesetze sagen das und die Bibel sagt es auch so. Der Sender muss allwissend sein, haben wir gesagt. Und in Johannes 16, Vers 30 lesen wir, nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt. Alle Dinge. Der Sender muss allmächtig sein, Nummer 3. Und auch das lesen wir in Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das A und das O, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und er muss ewig sein. Nummer 4, ehe denn die Berge wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Sender muss eine nicht materielle Komponente haben und das lesen wir in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist. Wir sehen, alle Dinge, die hier stehen, haben wir herausgefunden mit Hilfe der Naturgesetze. Sie sind sehr schlagkräftig, sehr gut einsatzfähig. Die Bibel ist das Buch der Wahrheit. Und wir haben das an diesem Kriterium geprüft. Wir haben also gute Naturwissenschaft geleistet. Jetzt bleibt aber doch noch eine Frage übrig. Wer ist denn nun eigentlich dieser Schöpfer? Wer kann das sein? Zunächst mal bleibt das noch eine offene Frage, weil uns die Naturgesetze nicht benennen können, wer der Sender ist. Wir kommen an eine naturwissenschaftliche Grenze, die wir auch nicht überspringen können. Und jetzt die Frage, wo können wir suchen? Nun, wir haben hier die Bibel schon erwähnt. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltgeschichte, es gibt kein zweites, das 3268 prophetische Aussagen enthält, die sich alle, genau wie es geschrieben steht, erfüllt haben. Das heißt, die Bibel hat ein Höchstmaß an Vertrauen. Der Bibel können wir glauben. Das gibt es in keinem anderen Buch. Dann können wir alles andere dagegen vergessen. Und die Bibel sagt uns nun auch, wer der Schöpfer ist. Das offenbart uns der lebendige Gott. Und da lesen wir am Anfang des Johannesevangeliums, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also alle Informationen, die wir finden in den Lebewesen, sind durch das Wort gemacht. Und wenn wir weiterlesen in diesem Text, dann sehen wir, dieses Wort ist Jesus Christus. Er ist damit gemeint. Und das lesen wir auch an verschiedenen Stellen des Neuen Testaments, denn da ist es erst vollständig offenbart. Und da heißt es in Kolosser 1, Vers 16 und 17, denn in ihm, in Jesus, ist alles geschaffen. Was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es sei im Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und es besteht alles in ihm. Er ist also der Urheber aller Dinge. Wer hat die Flugkonstruktion der Flamingos sich einfallen lassen? Wer hat sich diese Embryonalentwicklung ausgedacht? Wer hat den Goldregenpfeifer so gemacht und ihn entsprechend so ausgerüstet? Immer heißt die Antwort Jesus Christus. Jesus war es. Am Anfang der Bibel steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da steht das Wort Gott in Pluralform im Hebräischen, nämlich Elohim. Und da ist noch nicht offenbart, wer der eigentliche Ausführende der Schöpfung ist. Im Alten Testament wird das nur angedeutet und da steht in Sprüche 8 zum Beispiel, da war ich der Werkmeister bei Gott. Das war Jesus. Aber der Name ist noch nicht offenbart, das erscheint dann erst im Neuen Testament. Wir machen weiter, Nummer 5. Weil Information eine fundamentale, nicht materielle Größe ist, die nicht von einem materiellen Prozess stammen kann, der Mensch aber in der Lage ist, Information zu erzeugen, können wir schließen, der Mensch muss eine nicht materielle Komponente haben. Der Mensch muss also eine Seele haben oder Geist, also etwas, was nicht materiell ist. Wir wissen, es gibt ganze philosophische Richtungen und Weltanschauungen, nämlich die Anschauung des Materialismus, wo behauptet wird, es gibt nur Materie. Das war die Anschauung des Kommunismus, des Marxismus. Das war die Grundidee. Aber die ist hier mit Naturgesetzen widerlegt. Wenn ich einen Kugelschreiber nehme und etwas schreibe, also Informationen schreibe, ist der Kugelschreiber dann die Quelle der Information? Doch wohl nicht. Das ist ein Werkzeug. Brauche ich schon. Kann auch einen Füller nehmen als Werkzeug. Ist meine Hand die Quelle? Auch nicht. Der Arm? Auch nicht. Das Gehirn? Auch nicht. Das Gehirn ist ein materielles Gebilde. Aber auch das Gehirn ist ein wichtiges, ein gutes Werkzeug. Ich brauche das Werkzeug, genau wie ich meine Hand brauche. Aber das Gehirn ist nicht die Quelle der Information. Die Quelle der Information kann nur etwas Nicht-Materielles sein. Und das Nicht-Materielle ist die Seele. Dort kommt die Information her. Es muss etwas Nicht-Materielles sein. Damit haben wir also den Materialismus widerlegt. Sie sehen, wir schlagen heute ordentlich zu. Es hat sich gelohnt, dass wir lange genug Vorarbeit geleistet haben. Jetzt können wir umso heftiger die Schlussfolgerungen ziehen. Alle Welt redet vom Urknall und wir wollen sehen, ob das eine mögliche Alternative ist. Wir können sagen, weil Information eine nicht materielle Größe ist, können wir schließen, dass die Behauptung, dass das Universum nur aus Masse und Energie entstanden ist, falsch ist. Denn die Urknalltheorie besagt, am Anfang war nur Materie und Energie vorhanden. Dann ist das explodiert, nicht wahr? So wird das behauptet. Aber wenn wir unsere Welt ansehen, dann sehen wir, es ist sehr viel Information in den Lebewesen drin. Information kann aber nicht aus Masse und Energie entstanden sein. Was ist die Schlussfolgerung? Es muss diese Urknallgeschichte falsch sein. Kann nicht stimmen. Wir sehen, Naturgesetze mit ihrer Eigenschaft, einen verbietenden Charakter zu haben, sind sehr schlagkräftig in der Anwendung. Und jetzt kommen wir noch zur siebten Schlussfolgerung. Weil auch die biologische Information nur von einem intelligenten Sender kommen kann und weil alle Theorien der chemischen und biologischen Evolution verlangen, dass Information von alleine aus Materie und Energie entstanden sein muss, also ohne Sender, können wir schließen, dass alle Theorien oder Konzepte der chemischen und biologischen Evolution falsch sein müssen. So radikal müssen wir das sagen. Da ist nichts mehr zu retten an der Evolution. Gar nichts. Es ist nicht möglich, dass in der Materie Information entsteht. Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen zwei Begriffen. Es gibt den Begriff Mikroevolution und Makroevolution. Leider ist der Begriff Mikroevolution schlecht gewählt worden, weil es sich nicht um eine Information handelt, um eine Evolution handelt, sondern es ist ein informationsgesteuerter Vorgang, den es gibt, nämlich Veränderungen innerhalb einer Art. Der Schöpfer hat seine Programme so flexibel gemacht, dass aufgrund der Programme auch Veränderungen innerhalb der Art möglich sind. Aber das ist keine Evolution, sondern das sind einfach Veränderungen in der Art. Wenn ich von Evolution spreche, dann meine ich die Makroevolution, also die Veränderungen über Artgrenzen hinweg. Die ist nie beobachtet worden und sie wird nie beobachtet werden können, denn sie ist ein unmöglicher Prozess. Lassen Sie sich von niemandem mehr einreden, dass die Evolution ein gangbares Modell ist für die Herkunft des Lebens. Es ist eine absolut falsche Idee. Diese Idee ist deswegen so schlimm und darum rede ich es auch so massiv dagegen, weil die Evolution uns zur Gottlosigkeit verführt. Und die Gottlosigkeit, wozu verführt die? Nein, was ist die Konsequenz sogar? Sie führt in die ewige Verdammnis, in die ewige Trennung von Gott. Darum ist diese Evolution so gefährlich und so schädlich für die Kinder, die das in der Schule lernen müssen. Also diese Makroevolution hat es nie gegeben, das können wir naturwissenschaftlich sehr gut begründen. Komme ich zu meinem Anfangsbild zurück und wir sehen, zur Herkunft des Menschen bleibt nur das übrig, was die Bibel uns sagt, dass Gott am Anfang ein erstes Menschenpaar geschaffen hat. Komplett fertig mit allem ausgerüstet, was sein muss zum Menschsein. Auch der Goldregenpfeifer war fertig. Alles, was auf der Erde krabbelt und fliegt und schwimmt, ist von Anfang an fertig gewesen, mit der Möglichkeit, sich auch innerhalb der Art anzupassen und zu verändern. Was ist jetzt die Herausforderung? Wenn jemand mit den genannten Naturgesetzen und Schlussfolgerungen nicht einverstanden ist, kommt ja immer wieder vor, dass Menschen sagen, das passt mir absolut nicht, dass plötzlich keine Evolution mehr möglich ist, dann muss er die Sätze, die ich genannt habe, falsifizieren. Das heißt, er muss nachweisen, wie neue Information in materiellen Prozessen entsteht. Das muss man zeigen. Das wäre echte Wissenschaft. Die Naturgesetze über Information haben die Annahme des wissenschaftlichen Materialismus und die Theorien der chemischen und biologischen Evolution widerlegt und die Existenz eines ewigen, allwissenden und allmächtigen Urhebers bestätigt. Das ist ein sehr schönes Ergebnis, klar formuliert, klar erkannt, deutlich aus Naturgesetzen gezogen, ohne viel davon Philosophie und Theologie und was man alles reden kann, sondern mit sehr klar formulierten Aussagen. Alle Philosophien oder Theorien, die auf der Annahme des wissenschaftlichen Materialismus, einschließlich der chemischen und biologischen Evolution beruhen, sind damit durch die Naturgesetze der Information widerlegt. Das können Sie nachlesen in diesem Buch. Am Anfang war die Information, ist im Augenblick leider vergriffen, wird aber neu gedruckt. Eine englische Fassung gibt es, die kann man im Augenblick noch bekommen. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, dann wird es das als Buch wieder geben. Jetzt kann man die Frage stellen, wie ist das eigentlich? Gibt es diese Ebenen, die wir für die Definition von Information verwandt haben, auch in der Bibel? Die Bibel ist ja das Buch der Wahrheit. Wenn es das wirklich gibt und wenn das wahr ist, dann werden wir das in der Bibel auch finden. Und da gibt es eine schöne Stelle, wo wir das deutlich lesen können. Es ist in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 26 bis 27, eine der schönsten Geschichten der Bibel, die uns berichtet wird, weil wir ganz viel daraus lernen können. Und zwar ist das die Geschichte des Finanzministers von Äthiopien. Dieser Mann war nämlich auf der Suche nach Gott. Und deswegen erzähle ich die Geschichte auch, weil wir sehr viel daraus lernen können, auch an diesem Abend. Dieser Mann lebte einige tausend Kilometer entfernt von Jerusalem und hatte irgendwie von Gott gehört. Und seine Frage war, wie kann ich diesen Gott finden und wie kann ich ihn anbeten? Und ihm war die Sache sehr wichtig, Gott zu finden. Und so hat er eine Karawane zusammengestellt und ist mit einer großen Karawane, hat er sich auf den Weg gemacht durch die Wüste bis nach Jerusalem. Und ich kann mir vorstellen, der Mann hatte schon die Silhouette von Jerusalem gesehen und sagte, jetzt bin ich von Gott nicht mehr weit entfernt. Nur noch vielleicht eine halbe Stunde wegs, dann werde ich Gott treffen. Werde ich jemanden finden, der mir Gott zeigt. Und jetzt kam er dort an und er sah in Jerusalem viele fromme Leute. Die hatten so Gürtel umgespannt und da waren dicke Kugeln dran. Und dann blieben die mitten auf der Straße stehen, weil es ja keine Autos gab damals. Und dann haben die so eine Kugel nach der anderen durchgebetet. Denkt doch komisch, was machen die da bloß? Und er guckt sich die Gesichter an und sagt, meine Güte, das sind ja ein paar traurige Gestalten. Ich habe den Eindruck, die müssen irgendwas absolvieren, irgendwas tun. Und dieser Mann sagt, das ist nicht mein Ding. Und er geht weiter und er findet nur solche Leute. Keiner kennt Gott. Super fromm, ja, aber sie kennen Gott nicht. Und dann, dieser Mann hat natürlich die Taschen voller Geld, ganz anders als unser Finanzminister. Und so kauft er sich eine teure Buchrolle, handgeschrieben auf Ziegenleder. Und der Verkäufer, der preist ihm das an und hat einen dicken, fetten Preis dafür, aber gar keine Frage, er kann das bezahlen. Und dann sagt er zu seinen Leuten, jetzt ab nach Hause, jetzt geht's wieder nach Äthiopien. Hier in dieser Stadt kann man Gott nicht finden. Und ich muss sagen, das war ein gescheiter Mann. Der hat sich das richtig angesehen und hat die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Fromme Leute zu sehen, macht noch lange nicht aus, dass da jemand Gott kennt, persönlich kennt. Und so hat dieser Mann das erlebt. Er setzt seine Karawane in Gang und ab geht's nach Hause. Aber die Zeit ist lang und so nimmt er die Rolle. Höchstwahrscheinlich hat er in der Schule mal Hebräisch gelernt und fängt dort ganz laut an zu lesen in der Wüste und liest dort, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen, er. Und er liest immer er. Denkt, was ist das denn hier? Ich verstehe ja gar nichts. Und in dem Moment passiert Folgendes, was wir hier sehen in diesem Text. Da kommt ein Mann daher, man weiß gar nicht so recht, wo der herkommt, oder in der Wüste, der Philippus, und der sagt, verstehst du auch, was du da liest? Nun wissen wir, Finanzminister sind ehrliche Leute, da sagt er, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Ich verstehe hier gar nichts. Der konnte die Buchstaben lesen, die Sätze konnte er laut vorlesen, aber verstand überhaupt den Inhalt nicht. Und jetzt sehen wir, wie spannend diese Geschichte weitergeht. Dieser Mann war also jetzt in unseren Informationsbegriffen stehen geblieben auf der syntaktischen Ebene. Ja? Jetzt geht's weiter. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. das Evangelium von Jesus mit der Buchrolle des Alten Testamentes. Ist doch gewaltig. Das erklärt er ihm. Und dieser Mann, dieser Philippus, erklärt ihm und sagt, weißt du, dieser, der von dem hier immer geschrieben steht, er, das ist Jesus. Und dieser Jesus ist vor kurzem hier vor den Toren Jerusalems gekreuzigt worden. Na, da hält der Finanzminister sofort an und sagt, stopp, das glaube ich nicht. Das kann mir nicht vorstellen. Schau mal her, ich habe hier ein Zertifikat von meiner Rolle. Diese Rolle ist über 700 Jahre alt. Und jetzt sagst du mir, das ist hier vor kurzem geschehen. Kann doch nicht sein. Sagt der Philippus, aber doch. Stell dir vor, sagt er, hier hat Gott dem Propheten Jesaja die Information gegeben, dass er 700 Jahre später seinen Sohn in die Welt schicken wird, der für die Sünden der Menschen stirbt. Und er ist gekommen und er wurde gekreuzigt wegen unserer Sünde, damit wir nicht ewig verloren gehen. Und ich weiß nicht, wie lange die gesprochen haben darüber, das verstand der Mann. Jetzt merkte er, hier ist er ganz persönlich gemeint. Nicht irgendwelche frommen Riten, die da jemand macht, sondern hier kommt er selber vor. Er kommt selber vor mit seiner Schuld, mit allem. Und da ist einer da, der ihn persönlich meint. Und jetzt sehen wir, auf diese Weise kam der eine Ebene weiter in der Information, der hat die Bedeutung verstanden. Jetzt war er angelangt bei der Semantik. Und wie geht's weiter? Jetzt sagt er, der Finanzminister, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Jetzt hatte er verstanden und aufgrund seines Verstehens folgte eine Tat. Nämlich, er sagt, jetzt glaube ich auch an Jesus, ich will ihm folgen, und er ließ sich taufen. Kommt nicht überall vor, aber dort in der Wüste war ein Gewässer und da sind die runtergestiegen und da hat er ihn getauft. Aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus. Das war ganz persönlich, ganz individuell. Wir sehen, der kam noch eine Stufe weiter. Jetzt hat er gehandelt, er hatte die Stufe der Pragmatik erreicht. Aber wir sind noch nicht fertig, es gibt ja noch die Apophetik. Und das steht, und sehen wir in Vers 39, wo es heißt, er aber zog seine Straße fröhlich. Er hatte jetzt Jesus gefunden, den Retter, der ihn in den Himmel bringt. Und jetzt konnte er froh werden. Jetzt habe ich das Ziel erreicht. Und da konnte er fröhlich weiterziehen. Wir sehen also, wer Jesus findet, der zieht fröhlich weiter. Wer fromm wird, der wird kniestig. So wie die Leute da mit den Kugeln. Wo man sagt, meine Güte, was machen die bloß für Dinge? Da war keine Fröhlichkeit, da war nichts zu finden in dem Gesicht. Das erkannte er richtig. Und jetzt sehen wir, dieser Finanzminister ist ein wunderbares Beispiel, der hatte jetzt Gott gefunden. Und daraus können wir lernen, wie finden wir Gott? Einzig und allein in Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Wir könnten tausend Religionen durchsuchen, wir würden niemals Gott finden. Gott finden wir alleine nur in Jesus. Aber wenn wir Jesus gefunden haben, dann haben wir auch Gott gefunden. Und das wollte er. Und jetzt ist noch etwas wichtig, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Wie viele Predigten hat der Finanzminister wohl gehört? 278? 96? Oder 37? Eine einzige Predigt. Ein einziges Gespräch mit dem Philippus. Und dann war ihm alles klar. Und das ist sehr hilfreich, auch für uns, wenn wir sagen, ich bin ja noch gar nicht an dieser Stelle. Aber ich möchte auch diesen Gott kennenlernen. Ich habe erkannt, Atheismus ist falsch. Ich brauche diesen Gott. Wie kann ich ihn finden? Dann kann ich dir sagen, du kannst ihn heute finden. Aufgrund einer einzigen Botschaft, die reicht aus. Dann können wir Ja sagen und sagen, Herr Jesus, ich will dir auch folgen. Ich akzeptiere das. Ich möchte auch einmal bei dir im Himmel sein. Denn das hat ja der Philippus dem Finanzminister mit Sicherheit erklärt. Wenn du den Weg mit Jesus gehst, dann gehst du mit dem, der gesagt hat, ich bin die Tür. Ich bin die Tür zum Himmel. Und durch diese Tür ist er gegangen. Den Philippus, aber auch den Finanzminister, beide werden wir im Himmel wiedersehen, wenn wir uns auch auf den Weg machen. Und so wollen wir heute die Möglichkeit geben, uns selber auf den Weg zu machen, um Gott zu finden, um endlich unseren Atheismus und unsere Gottlosigkeit hinter uns zu lassen und diesen Jesus zu finden, ihn anzunehmen. Wir sehen, wir brauchen am Anfang nicht mehr als nur das. Und dann haben wir ihn gefunden. Es ist nur eines erforderlich, dass wir es wollen. Mehr nicht. Aber das eine ist erforderlich, dass ich sage, ich will. Und dann werde ich meine Bibel nehmen und werde anhand einiger weniger Verse den Weg erklären, wie man diesen Jesus finden kann, sodass wir dann auch Gott finden und das Ziel erreichen. Darum geht es. Darum geht es, dass wir nicht in den Abgrund fallen, wenn wir sterben müssen. Sterben müssen wir alle. Dann wollen wir nicht in den Abgrund fallen, sondern wir wollen dann im Himmel sein, wo es ewig schön ist und wo die Bibel sagt, dort wird es dann keinen Tod mehr geben und keine Krankheit und kein Leid und kein Geschrei und keine Not. Nichts mehr. Es wird alles aufgehoben sein. Die Bibel sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und was nie in das Herz eines Menschen gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Wir sind von ihm geliebt. Darum ist es nötig, dass wir uns zu ihm hin auf den Weg machen. Ich werde jetzt mit einem Gebet abschließen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir beten zu dir im Namen Jesu. Danke, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, die Irrtümer dieser Zeit aufzudecken, sowohl mit der Gabe deiner Naturgesetze, wie auch mit der Gabe deines Wortes, sodass wir das erkennen können. Wir danken dir für diese Erkenntnis, dass wir wissen, du bist da. Wir danken dir auch, dass du deinen Sohn gesandt hast in die Welt, der uns liebt und uns erretten möchte. Herr Jesus, schenke es uns, dass wir an diesem Angebot nicht vorübergehen, sondern wirklich uns auf den Weg zu dir machen. Du bist der Einladende und du möchtest uns in deinem Himmelreich einmal haben. Hilf uns, dass wir an diesem großartigen Angebot nicht vorübergehen. Amen.